Betriebsamkeit und schöpferische Pausen. Betriebsamkeit und schöpferische Pausen. Man könnte vielleicht auch sagen, geschäftig und andächtig, je nachdem, welches Spannungsfeld man fruchtbar werden lassen will. Ich habe seit einigen Monaten eine Sendereihe, die unter dem Titel läuft Lehre und Leben. Also Lehre mit EH, nicht mit 2E. Lehre und Leben. Ich habe diese Sendereihe begonnen, weil ich festgestellt habe, zweierlei, dass im Bereich der Gemeinde man je länger, je mehr mit biblischen Begriffen Schwierigkeiten hat, sie allgemein verständlich zu erklären. Und ich habe, das ist eigentlich nur dann die andere Seite davon, eben festgestellt, dass der säkularisierte Mensch mit biblischen Begriffen kaum noch etwas anzufangen weiß. Lehre und Leben sind vier Einheiten in dieser Sendung. Es wird der Begriff von einem anderen Autor, und wenn ich keinen finde, mache ich es selbst, erklärt. Dann findet ein Gespräch mit dem Autor statt über diesen Begriff, wo Fragen eingebracht werden, die man so allgemein stellt. Und die dritte Einheit ist dann dieser Schwerpunkt von Leben, wo versucht wird, diesen Begriff zu übertragen auf unseren Alltag. Was kann das bedeuten in unserem Alltag? Der Einstieg in diese jeweilige Sendung ist eine Straßenumfrage. Dass wir also am Bahnhof oder im Hertie oder im Herkulescenter oder wie immer diese Einkaufszentren heißen, mit Nagra und Mikrofon unterwegs sind und sagen und fragen, woran denken Sie denn, wenn Sie das Wort Sünde hören? Och, da kommen ganz unterschiedliche Antworten. Da sagt jemand, wenn ich ein Stück Kuchen zu viel gegessen habe, dann habe ich gesündigt. Oder bei dem Begriff Buße denken viele sofort an Bußgeld oder Büßen. Eigentlich etwas völlig anderes, als was das Wort Buße ausdrückt. Nicht Buße ist Tor zur Freude. Nicht was büßen müssen. Wenn wir heute eine solche Umfrage machen würden, hier vielleicht in der nächsten Stadt oder vielleicht auch im Dorf unten, und würden fragen nach dem einen, was lebensnotwendig ist. Wir könnten sie ja vielleicht auch bei uns hier mal machen. Eine solche Umfrage nach dem einen, was lebensnotwendig ist, bekämen wir wahrscheinlich auch interessante Antworten. Vielleicht würde einer sagen, und da merken wir schon wieder unsere Biografie, vielleicht würde einer sagen, in unserer Zeit sind einfach Aktionen notwendig. Ein anderer würde sagen, je nachdem aus welchem Lager er kommt, dass die Preise stabil werden. Ein anderer wird sagen, nicht nur, dass die Großmächte Frieden machen, sondern diese vielen, vielen Kriege, Kleinkriege. Vielleicht, und davon gehe ich aus, unter uns wird da auch jemand sagen und hinweisen auf Martha und Maria. Vielleicht würde er ganz fromm sagen, wir müssen wieder zu Jesu Füßen sitzen. Ich würde ihn dann wahrscheinlich fragen, aber das käme dann später aus der Umfrage heraus, ich würde ihn fragen, was er denn damit meint. Ob er mir was mal erklären kann, was heißt denn zu Jesu Füßen sitzen? Und wenn er mir das erklärt, dann würde ich ihm noch eine Frage stellen. Ob er denn tut, was er weiß? Denn das ist wahrscheinlich bei uns pauschal wieder, wenn der Schuh nicht passt, wieder nicht anziehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass vieles im Blick darauf, dass Krisen zu reifen Zeiten, zu reife Zeiten unseres Lebens werden, vieles damit zusammenhängt, dass wir nicht tun, was wir wissen. Und dass deswegen Spannung nicht fruchtbar werden kann. Vielen macht es schon zu schaffen, wenn es äußerlich um sie ruhig ist, innerlich ruhig zu werden. Unsere Zeit ist gekennzeichnet von einem großen Innerlichkeitsschwund. Man rinnt aus. Das andere Wort ist dieses Burnout, dieses Ausgebranntsein. In einem Brief, der mich erreichte, das ist jemand, der im Dienst für den Herrn Jesus steht, steht geschrieben, ich bin ausgebrannt, ausgepumpt. Es kommt ein interessantes Wort wieder. Bei mir ist Matthäi am letzten. Also Hoffnungslosigkeit. Ich kann meinen körperlichen und psychischen Ausverkauf nur noch mit Erschütterung zur Kenntnis nehmen. Und keiner versteht mich. Hilfe kann ich daher auch von niemand erwarten. Alle drehen sich nur um sich und ihre Aktivitäten. Mir ist das alles über. Sehen Sie noch eine Chance, Herr Scherer, dass das anders werden kann? Das ist kein Einzelfall. Viele leiden an einer Identitätskrise. Und hier muss man einmal, um auch die geistliche Not, die dahinter ist, das Umfeld verstehen lernen. Hier spielt unser hochtechnisiertes Zeitalter eine wesentliche Rolle. In einem Gespräch dieser Tage wurde mir das auch ganz neu deutlich. Als ich vor meinem Theologiestudium ein Praktikum machte, über ein Jahr, mit der Frage des Abklärens, ob ich meinen anderen Beruf, ich habe von Beruf Schreiner und Zimmermann gelernt, weil ich Architekt werden wollte, ob ich den hinter mir lasse und Theologie studiere. Und ich muss mich daran erinnern, wie ich da in der Woche mehrmals eigentlich auf Außenstationen 5-6 Kilometer gelaufen bin. Und auf dem Weg dorthin vielen Menschen eigentlich begegnet bin, mit denen man ins Gespräch kam. Jahre später habe ich diese Strecke mit dem Auto zurückgelegt und bin niemandem mehr begegnet. Ich habe mehr Zeit gewonnen und hatte gar keine Zeit für die anderen. Das ist eine verrückte Welt. Im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Also dass wir sehen bei solchem Ausgebranntsein, bei solchen Identitätskrisen, dass das alles eine Rolle spielt. Unsere lärmtolle Welt. Ich nehme an, dass das bei Ihnen hier ist, nicht ist, wenn Sie hier lernen, dass Sie auch den Walkman auf den Ohren haben und Musik hören und da gleichzeitig versuchen, mit der Materie sich vertraut zu machen. Ich setze das mal mit Fragezeichen. Ist ja fast, ich erlebe das bei meinen eigenen Kindern und erlebe es manchmal bei mir selbst, es läuft eine Geräuschkulisse mit. Selbst bei intensivstem Studium läuft eine Geräuschkulisse mit. Oder denken wir an die verseuchte Um- und Innenwelt. Nicht nur unsere Umwelt, ich habe das ja heute Morgen schon gesagt, ist verseucht. Ernährung, Luft, Wasser. Draußen unsere Gras, unsere Wälder. Was geht denn alles in unser Seelenleben ein? Zum Beispiel durch diese Schaufenster an Bildern. Oder denken Sie an die eiskalte Atmosphäre unseres Wohlstandsmilieus. Denken Sie an das Überangebot der Vergnügungsindustrie und Freizeitgestaltung. Denken Sie an die sozialen Umbrüche. Da kriegt man 4 Wochen vorher gesagt, in einem Vierteljahr wird der Arbeitsplatz wegrationalisiert, ersetzt durch einen Computer. Ist manchmal beim Mann noch stärker als bei der Frau. Wie tief wird dann das Selbstwertgefühl getroffen? Ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich sage das vielleicht jetzt mit etwas zitterndem Herzen, aber ich muss auch genannt werden, auch die vielen Aktionen, nicht selten im Bereich der Gemeinde Jesu. Ich muss an die Gemeinde denken aus der Offenbarung. Da läuft so viel und es ist kein Leben. Nach außen eine Aktion nach der anderen. Sie lösen einander ab. Es ist Betrieb. Die Menschen kommen. Es ist kein Leben. Nicht unter diese Zeitstehlmaschine, Fernsehen. Der überfüllte Terminkalender. Alles trägt dazu bei, dass man so schlecht zu sich selbst kommt. Da wird die innere Substanz angegriffen und ausgezehrt. Und wieder mein Bild vom ersten Abend: Wer keinen Halt hat, keine Mitte, kommt ins Rotieren, kommt in den Sog, kommt in den Strudel hinein. Unheimlich kann diese Kraft werden, die Menschen hin und her reißt. Und das war ja unser erstes Bild, diese Labilität, Krise hin und her gerissen werden. Gefahr und Chance, Wai Chi von diesem chinesischen Wort her. Nicht, unsere Sprache sagt das ja sehr tiefsinnig, dieses zu sich selbst kommen. Das ist was anderes wie ich mit mir allein. Das ist was völlig anderes. Und dann zeigen sich die Folgen in ähnlichem, wenn auch unter völlig anderem Aspekt als heute Morgen auf das Schuldbezogene, aber die Folgen zeigen sich auch in Krisen des Lebens. Die Geschichte, die bekannte Geschichte von Martha und Maria kann uns hier helfen. Den Kairos, den von Gott gesetzten Zeitpunkt, nicht die Bibel hat das Wort Chronos von der laufenden Zeit und sie hat das Wort vom Kairos als dem von Gott gesetzten Augenblick. Wie Zinzendorf mal sagt, waren sie zwar Zeit zum Streiten, wann es Rasttag sei. Diese gesunde Ambivalenz von Sammlung und Sendung, von Nehmen und Geben, von Ruhen und Aktivsein. Lukas 10, 38 bis 42 steht dieser Text. Lukas 10, 38 bis 42. Als Jesus und seine Jünger weiterzogen, kamen sie in ein Dorf, in dem er von einer Frau mit Namen Martha gastlich aufgenommen wurde. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria. Die setzte sich zu Jesus und hörte ihm zu. Martha dagegen hatte alle Hände voll zu tun. Sie trat zu Jesus und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um so viele Dinge. Aber nur eins ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Und das soll nicht von ihr genommen werden. Diese Geschichte will uns etwas Altes ganz neu sagen. Sie will uns helfen, dass die Spannung fruchtbar wird zwischen Tun und Ruhen, zwischen diakonisch und missionarisch, zwischen Aktion und Meditation, zwischen Horchen und Gehorchen, zwischen Geben und Nehmen, zwischen geschäftig und andächtig, zwischen Betriebsamkeit und schöpferischer Pause. Für Jesus ist das Haus dieser beiden Schwestern eine Oase. Es ist das Haus der beiden Schwestern. Und das ist für ihn eine Oase. Wir dürfen davon ausgehen, dass er diesem Haus öfters eingekehrt ist. Das sind ja die Schwestern von Lazarus. Die Gastfreundschaft, die er dort empfängt, tut ihm gut. Meine Frau und ich erleben so etwas in diesen Tagen hier bei Ihnen. In Klammern gesetzt. Beide Schwestern nehmen ihn gerne in ihr Haus auf, doch in unterschiedlicher Art und Weise. Beide nehmen ihn gern in ihr Haus auf, doch in unterschiedlicher Art und Weise. Martha setzt ihre äußeren Mittel, ihr Haus, ihre Hände, ich sage jetzt mal, ihr Geld, ihr Hab und Gut ein, um Jesus zu dienen. Sie legt einen enormen Arbeitseifer an den Tag. Sie schafft herbei, was Haus und Hof und Garten alles hergeben. Sie macht sich viel Mühe, um Jesus zu dienen. Der gesamte Haushalt gerät in Bewegung. Wörtlich übersetzt finden wir im Griechischen hier das Wort von der Turbulenz. Es entsteht Turbulenz. Sie meint, Jesus sei in Not und sie müsse ihm helfen. Leistung bringen, Pflicht erfüllen. Das ist ihre Art und Weise, Jesus aufzunehmen, ihm zu dienen. Ich möchte mal zusammenfassen und sagen, in Martha sehen wir einen Menschen, der Jesus mit seiner Händearbeit, seiner Aktivität, seinen Gaben, seinen Möglichkeiten dienen will. Das ist eine gewisse Persönlichkeitsstruktur von Menschen in seiner Nachfolge. Das kritisiert der Herr Jesus gar nicht. Das kritisiert er nicht. Maria nimmt Jesus auch auf, aber ganz anders. Sie setzt sich zu ihm, hört zu, was er zu sagen hat. Sie lässt sich dienen. Ihre Liebe zu Jesus durchbricht alle Schranken. Das war eigentlich für die damalige Zeit unmöglich, dass eine Frau sich, das war den Männern vorbehalten, dass eine Frau sich zu Füßen eines Rabbi setzt und zuhört. Das war Vorgabe für die Männer. Für die Frauen galt, was noch vor ein paar Jahrzehnten auch in unseren Landen galt, die Kreikas, Küche, Kirche, Kinder. Maria vergisst über ihrer Liebe zu Jesus alle diese Gepflogenheiten und hört begierig auf das, was er zu sagen hat. Liebe Geschwister, beide Frauen wollen Jesus dienen. Beide Frauen nehmen Jesus in ihr Haus auf. Die eine tut es als Gebende, die andere tut es als Empfangende. Merken Sie, dass das Spannung bringt. Auch bei uns. Es kommt auf den Kairos an. Es kommt darauf an, was dran ist gerade. Könnten Sie sich vorstellen, dass diese beiden Schwestern sogar beide in uns drin sind? Die Martha und die Maria. Dass sie beide in uns sind. Einmal wollen wir Gott dienen, ganz für ihn da sein, und ein andermal wollen wir, dass Gott für uns da ist, uns dient. Ist eigentlich eine heilsame Spannung, eine gesunde Spannung. Und eine gesunde Spannung kann fruchtbar werden. Zum Konflikt, zur Krise kommt es, als Martha sich darüber ärgert, dass ihre Schwester Maria sich so ganz anders verhält wie sie. Da kommt es zum Konflikt, zur Krise. Ob sie sich vielleicht durch die sich anders verhaltende Maria um ihre Anerkennung gebracht sieht. Dass sie vielleicht Angst hat, ihre Turbulenz wird vom Heiland nicht so gewertet. Der kümmert sich ja im Augenblick so sehr um die Maria. Ist vielleicht gar nicht an den Haaren herbeigezogen. Wer sich selbst in Arbeit stürzt, kann das Ruhen anderer oft sehr schwer verkraften, weil er meint, das sei Müßiggang. Ist ja auch irgendwo verständlich, nicht? Wenn man sich selbst abschuftet und der andere lässt 5 Grad sein, kann sein, dass man da schlucken muss. Aber man sollte nicht schlucken, das gibt Schluckbeschwerden. Vielleicht auch Magenbeschwerden. Wir werden gleich merken, wie man sich verhalten soll. Da kann es tatsächlich passieren, dass einem der Gaul durchgeht. Und es spricht schneller, als es denkt. Und dann hat man ein Wort gesagt, das hätte man lieber wieder zurückgeholt. Aber das ist so wie mit den Federn, nicht? Sie kennen diese Geschichte ja. Man bläst so viel Federn, die kann man gar nicht mehr einsammeln. Die sind fortgeblasen, diese Bettfedern. Könnte es sein, dass an dieser Stelle viele Konflikte, Spannungen, Krisen, Auseinandersetzungen, Missverständnisse im Miteinander entstehen, weil man nicht ertragen kann, nicht aushalten kann, dass der andere anders ist in der Nachfolge als ich? Ich sage das jetzt einfach mal so etwas ungeschützt. Noch einmal, Martha ärgert sich über Maria. Warum sucht sie denn nicht das Gespräch mit der Maria? Warum bittet sie denn nicht die Maria um die Mitarbeit? Wäre das nicht das Natürlichste, dass man ins Gespräch kommt über seinen Ärger, um ihm einen konstruktiven Bereich des Luftgebens statt zu schlucken, um mit seinem Ärger, mit seinem Groll an eine verkehrte Adresse zu gehen? Sie geht mit ihrem Ärger und Groll zu Jesus statt zu Maria. Sie macht Jesus einen Vorwurf. Sie will in ihm einen Bundesgenossen für ihren Ärger. Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass er auch zupackt. Der Vorwurf trifft Jesus. Statt dass sie ins Gespräch einsteigt mit der Maria. Ob wir manchmal auch den zweiten Schritt vom ersten tun? Mit einem dritten sprechen, noch nicht mal mit Jesus, mit einem dritten sprechen, bevor wir mit dem zweiten gesprochen haben. Guck, Heiland, ich rackere mich ab und die sitzt so gemütlich zu deinen Füßen. Bist du blind dafür? Bring sie doch auf Trab. Sie möchte als Bundesgenossen Jesu Autorität haben. Sie möchte Jesus, das gibt es, liebe Geschwister, dass man Jesus vor seine Karre spannen will. Mit ihm will sie sich verbinden gegen ihre Schwester. Was hier abläuft, geschieht bewusst oder unbewusst auch immer wieder in unserem Leben. Wir beklagen uns über Lebensumstände bei unserem Herrn, statt zunächst mal den Weg zu gehen, der ganz biblisch ist. Nicht? Wir haben Matthäus 18 einen eindeutigen Hinweis, welcher Schritt wann getan werden soll. Dass der Zweite nicht vom Ersten, der Dritte nicht vom Zweiten. Es wird uns genau gesagt, erst unter zwei Augen, dann hol jemand dazu. Es wird uns genau gesagt, wie wir vorzugehen haben. Ist hier vielleicht etwas von diesem zunächst spaßigen, aber tiefgründigen Wortspiel, dass wir jemanden umbeten wollen statt umbeten? Schauen Sie, Jesus macht da nicht mit. Er sagt, der andere darf anders sein. Wie gut, dass unser Herr uns so kennt. Martha, Martha, du machst dir viel Mühe und Sorge. Du bist in so großer Turbulenz. Eins aber ist notwendig. Eins wendet die Not. Maria hat in ihrer Weise mich den Gebenden sein zu lassen und selbst die Empfangende zu sein, jetzt in diesem Augenblick, in diesem Kairos, die richtige, die bessere Entscheidung getroffen. Und das soll auch durch deinen Einspruch nicht von ihr genommen werden. Was will denn Jesus sagen? Hüten wir uns davor, liebe Geschwister, die Martha gegen die Maria, noch die Maria gegen die Martha auszuspielen. Das ist überhaupt nicht Tenor dieses Bibelabschnittes. Es geht um den Kairos. Es geht nicht um das gegenseitige Ausspielen dieser Schwestern. Was will denn Jesus mit diesem eins ist notwendend? Was will er da sagen? Hören wir genau zu, wenn Sie Ihre Bibel vor sich haben, gucken Sie mal, welche Geschichte vorher steht. Oder wissen Sie es vielleicht? Es steht vorher die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die endet mit den Worten, gehe hin und tue desgleichen. Diese Perikopen stehen nicht sinnlos hintereinander. Sie stehen hintereinander, weil alles seine Zeit hat, weil Martha ihre Zeit hat und weil Maria ihre Zeit hat. Es kommt aber auf den Kairos an, wann es Zeit zum Streiten, wann es Rasttag sei. Oder es gibt diese Geschichte, die ist zunächst zum Lächeln, aber hat einen tiefen Sinn, wo der Prior kommt und eine Kommunität aufsucht und da wird im Augenblick schwer gefeiert und das kann er nicht begreifen. Und dann sagt die Oberin, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn, wenn Fasten, dann Fasten. Also alles hat seine Zeit. Hier wird uns gesagt, in der Geschichte von Martha und Maria, etwas anderes als beim barmherzigen Samariter. Da wird den Zweien, die den Bürgersteig wechseln, gesagt, ihr hättet nicht den Bürgersteig wechseln dürfen. Ihr hättet nicht euren Gottesdienst an die erste Stelle sitzen dürfen. Das war der Augenblick, runterzugehen auf die Knie, dem zu helfen, Wunden zu heilen. Und derjenige, der keine Ahnung davon hat, der macht's. Blamiert seid ihr bis auf die Knochen, ihr Frommen, die ihr jetzt zum Gottesdienst eilt. Der Levit und der Priester. Wenn Dienste und Aktionen, das wird uns hier gesagt, erstrangig werden, wird das Leben, auch das Leben eines sonst frommen Menschen, sorgenschwer und mühselig. Es wird turbulent. Dann folgt man nämlich nicht mehr seinem Meister, sondern den eigenen Initiativen. Und Geschwister, dass man das kann, das sagt schon 1. Korinther 13, die ersten Verse. Wenn ich weissagen könnte, wenn ich alle Geheimnisse wüsste, wenn ich Glaube hätte, der Berge versetzt, nicht, dann sind selbst im Namen Jesu versetzte Berge nicht versetzt. Und ich hätte Jesus nicht. Er wäre nicht die Mitte. Er wäre nicht meine Motivation. Dann sind selbst versetzte Berge vor Gott nicht versetzt. Das ist ein Stück schwer, aber es ist lernbar und deswegen bleiben wir ja Jünger. Wie herrlich, ich muss nicht Meister werden. Das ist so befreiend für mich. Ich darf Jünger bleiben, lernender bleiben. Mein Dienst für Jesus lässt sich nicht messen an dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit. Mein Dienst für Jesus besteht primär darin, dass ich zunächst mir dienen lasse. Geschwister, man mag Erfolg haben, auch im Bereich der Gemeinde Jesu. Erfolg ist aber keine Frucht. Frucht kann man nicht produzieren. Frucht wächst und Frucht reift. Mag sein, dass der Herr Jesus, weil er ja die gute Absicht, aber hier ist fast ein Schlüsselerlebnis für diesen Satz, gut gemeint ist meistens falsch. Die Martha hat es ja gut gemeint. In diesem Augenblick. Dass der Herr Jesus, vielleicht ist das der Grund, zweimal den Namen sagt, Martha. Martha, hör doch jetzt mal auf mich. Komm in deiner Turbulenz zur Ruhe. Ich suche im Augenblick doch überhaupt nicht dein rastloses Dienen. Ich suche nicht deine Aktivität. Ich suche dich, Martha, nicht deinen Dienst. Dich suche ich, Martha, nicht deinen Dienst für mich. Dich will ich haben. Du machst im Augenblick das Zweite zum Ersten. Daher so viel Sorge, daher die Krise, daher dein Ärger, daher deine unfruchtbare Spannung. Es geht mir im Augenblick nicht um deinen Dienst für mich, es geht mir um dich. Hier ist das in diesen Tagen schon mal von mir angesprochene tiefere Geheimnis. Nicht wir bauen das Reich Gottes. Gott baut es durch uns. Das ist was völlig anderes. Ein völlig anderes Vorzeichen. Nicht wir schaffen das Reich Gottes. Er schafft es durch uns und er schafft es sogar mit zerbrochenen Werkzeugen, wenn seine Kraft in unsere Schwachheit hineinkommt. Das mag nun bei jedem von uns anders aussehen, aber trotzdem will ich es einmal pauschalisierend auf einen Nenner bringen. Wir müssen es lernen, uns dem Worte Gottes wieder ohne Hektik auszusetzen. Uns das Wort Gottes und seine Liebe gefallen lassen. Nicht Geschwister was leisten. Nicht, dass wenn sie sagen, Mensch, ich habe meine Andacht nicht gehalten. Fürchterlich, wenn heute was schief läuft, ist es deswegen. Welch ein magisches Denken. Hat mit Gott, mit einer personalen Beziehung nichts zu tun. Sagen sie aber jetzt nicht, das wäre völlig verkehrt. Also kann ich schon schludern mit meiner Andacht. Das ist eine falsche Konsequenz. Nein, ich brauche es. Das Wort des Lebens ist mein Leben. Aussetzen heißt hören und gehorchen. Horchen und gehorchen. Es gibt einen Satz von Billy Graham, der geht in diese Richtung. Wir müssen das Achtfache von dem schweigen, was wir reden. Wir müssen das Achtfache von dem schweigen, was wir reden. Noch einmal, wenn Dienste und Aktionen das Erstrangige werden, verlieren wir die richtige Perspektive unseres Lebens. Was ist denn das eine? So stellten wir die Frage, von dem Jesus sagt, es sei unbedingt notwendig. Das Verhalten der Maria gibt uns darüber Aufschluss. Dass Jesus nicht in erster Linie Leistung sucht, sondern die Bereitschaft, sich dienen zu lassen. Er will nicht zuerst haben, sondern geben. Er lebt aus dem Haben und wir leben aus dem Haben-Wollen. Wir könnten im Grunde genommen auch sagen, einer ist notwendig. Er ist der entscheidende Faktor. Und Faktor heißt eingedeutscht Macher. Er ist der entscheidende Macher. Nicht unser Dienst für ihn. Wenn wir bestimmen, was die Stunde fordert, qualifizieren wir dieselbe und blockieren damit, was er will. Da liegt die Not der Martha. Sie erkennt in diesem Kairos-Augenblick nicht, dass Jesus ihr dienen will. Sie will ihm dienen, statt sich seinen Dienst gefallen zu lassen. Und der Segen dieser Stunde geht verloren für sie, nicht wegen der Arbeit, die sie sich macht, sondern weil es Jesus nicht auf dieses Arbeiten jetzt ankommt. Deswegen, nicht wegen ihrer Arbeit, sondern weil man nämlich sonst Grundsatzurteile trifft, und das haut eben nicht hin, sondern weil jetzt in diesem Augenblick was anderes dran ist. Deswegen muss unser Kairos-Bewusstsein geschärft werden. Und unser Kairos-Bewusstsein kann nur geschärft werden, wenn ich tatsächlich die Stille bei ihm suche. Am Anfang eines Tages stelle ich die Navigationsgeräte für den Verlauf des Tages ein. Ich kann auf die Dauer nicht von Schnellimbiss leben, von Losung und Lehrtext. Auf die Dauer kann ich nicht davon leben. Zum Gespräch mit ihm investierte Zeit ist die am besten angelegte Zeit. Es gibt nicht nur ein Brotwunder, es gibt auch ein Zeitwunder. Und das ist die Not, dass Martha das in diesem Augenblick nicht erkannt hat. Maria hat es erkannt. Und deswegen wehrt sie sich auch nicht. Sie sagt jetzt nicht, Meister, jetzt siehst du, wie die mich immer piesackt. Zuerst du es einmal selbst, wie die mich ständig antreibt. Immer ist sie hinter mir her. Immer hat sie was zu nörgeln. Nichts von diesen Worten wird gesagt. Gar nichts. Maria bleibt ruhig. Woher kommt das? Weil sie erkannt hat in diesem Augenblick, ist das Zuhören dran, das Schweigen, das sich dienen lassen. Wer sich rechtfertigt, sitzt immer am kürzeren Hebel, seine seelsorgerlich-geistliche Weisheit. Weil er reagiert aus dem an die Wand gestellt sein. Noch einmal. Es geht nicht darum, Martha gegen Maria oder Maria gegen Martha auszuspielen. Es geht um die Frage, dass wir es lernen und Gott bitten, dein guter Heiliger Geist möge mich sensibilisieren, dass ich immer besser erkenne, was wann dran ist. Einkehr, dienen oder sich dienen lassen. Damit ich es immer besser lerne, das Richtige im rechten Augenblick zu tun. Und liebe Geschwister, das kann dann passieren, dass eine Schwester so meint und eine andere Schwester so meint und dann setzt man sich zusammen, um sich auseinanderzusetzen. um miteinander zu sprechen und um zu lernen, die andere Schwester, kann genauso jetzt Bruder, Bruder stehen zu lassen auch ein Stück. Oder sich zu verständigen, wir kommen einander entgegen, wir bauen an der Brücke. Und wenn es Zeiten gibt, wo einer nur an seiner Seite baut und der andere hat heute nicht die Kraft, auch an seiner Seite an der Brücke zu bauen, dann mache ich ihm nicht den Vorwurf, dass er heute nicht bauen kann an seiner Brücke. In unserer Geschichte hier ist das Hören, das sich dienen lassen, das Stille werden, ist dieser entscheidende Augenblick. Und in der Perikope vorher ist es das andere. Werde aktiv, diene, gehe hin, tu dasselbe, komme in Bewegung. Setz dich jetzt nicht in deinen Gottesdienst. Die Voraussetzung für unseren Dienst für Jesus ist, dass wir uns von Jesus dienen lassen. Damit diese Spannung von andächtig und geschäftig fruchtbar wird. Lassen Sie mich noch drei gültige Wegweisungen für heute aus diesem Text nennen, um, wenn wir hier in einer Identitätskrise sein sollten, so etwas wie deines Fußes Leuchte für die nächsten Schritte. Wir sollen wahrscheinlich dann nicht einen Kilometer überblicken, sondern wie diese Funzel, das ist ja das Bild, die Funzel gibt, gerade für den nächsten Schritt, diesen Kreis schafft sie. Dein Wort ist meines Fußes. Jesus als bisher. Das ist die Frage von Reifen. Nicht eine Beziehung wird ja durch das Kennenlernen enger. Sie ist nicht eingefroren, eine Beziehung. Oder sie sollte es nicht sein. Weniger Partnerschaft mit Gott, weniger Kollegialität mit Gott, weniger kumpelhafte Beziehung zu Jesus. Mehr dieses Verhältnis, du bist Herr, ich bin Knecht. Aber nicht im Sinne von gedemütigt sein. Wo ist ein Herr, der so mit Knechten tut? Nicht? Lesen Sie mal dieses Lied, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Der sorgt für seine Knechte und für seine Mägde. Das muss wieder Priorität gewinnen. In der Kausalität dessen, was ich in diesen Tagen schon gesagt habe, mehr einüben in das gottvertrauende Aber. Und dass Gott misstrauende Aber besser konstruktiver arbeiten lernen. Auch heute wohnt er bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Nicht die Griecher sind. Das nicht. Sondern die ihn mit Freuden als ihren Herrn akzeptieren. Jesaja 57, 15. Es gehört ja ein solcher Mut dazu, demütig vor seinem Herrn zu sein, ihm alles zuzutrauen. Du bist Herr aller Lebenslagen. Und hier heißt es dann, das Wichtige kommt immer vor dem Eiligen. Und wichtig ist immer die Stille vor ihm. Damit kommen wir zum Zweiten. Stille und Sammlung. Ein Satz, der aus meiner eigenen Lebenserschütterung geboren worden ist und an dem ich bis heute buchstabiere. Einmal kann ich es besser, einmal falle ich wieder auf die Knie, nachdem ich nicht mehr auf die Nase fallen will. Die Termine mit Gott haben immer Vorrang vor den Terminen für Gott. Die Termine mit Gott haben immer Vorrang vor den Terminen für Gott. Ich bin bei unseren biblischen Texten in diesen Tagen nicht darauf eingegangen. Man kann ja solche biblischen Texte gar nicht ausschöpfen. Aber in manchem dieser Texte war zu lesen, zu hören, wie Jesus in die Stille ging, abseits von seinen Jüngern, auf den Berg, um zu beten. Die Termine mit seinem Vater im Himmel hatten Vorrang vor den Aktivitäten. Schöpferische Pausen, nicht nichts tun. Das ist was anderes, Müßiggang. Schöpferische Pausen, wo er mir dient. In der Stille vor Gott bekommen wir die Spannkraft, die Dynamik, die wir brauchen. Die notwendend ist. Das Dritte, in dieser Stille, in den Terminen mit ihm geht es wesentlich ums Hören. Nicht nur um mein Beten. Es können so wenig Kinder Gottes heute noch hören. Da kommt so viel in ihnen hoch. Schreiben Sie doch auf, was in ihnen hochkommt. Haben Sie es festgehalten? Es treibt Sie nicht. Schreiben Sie auf. Schriftlich zu beten ist kein Problem. Kann unwahrscheinlich hilfreich sein. Weil es beginnt, kontrolliert zu werden, was da in Ihnen rumort. Zuhören. Von diesem bekannten Erweckungsprediger Spurgeon wird gesagt, er ging so in die Stille, dass er aus der Versenkung zurückkehrte wie ein neugeborener Mensch mit neuen Kräften. Und der Mann war beansprucht. Ich will es nur mal antippen. Vielleicht ist es auch hilfreich für den einen oder anderen unter uns, wenn er jetzt einmal beginnt, der Stille vor der Diskussion Raum einzuräumen, dass die Diskussion mal an die zweite Stelle tritt. Und die Stille, das Zuhören an die erste. Zuhören ist nicht nur ein akustischer Vorgang. Zum Zuhören braucht's Zeit. Das ist dieses Phänomen des inneren Stillewerdens, zur Ruhe kommen. Dass sich diesem Worte Gottes aussetzen, die Spannung aushalten. Auch diese Spannung aushalten, vielleicht als Vergleichspunkt mal, wenn eine Gebetsgemeinschaft ist und einem Sekunden, wo nicht gebetet wird, zu Minuten werden. Aushalten diese Spannung, nicht meint, jetzt muss ich wieder beten, damit endlich gebetet wird. Die anderen beten auch so ein Stück weit schon in der Stille. Dass die Stille nicht zum Druck wird. Zum Horchen gehört das Gehorchen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier heilsame Korrekturen stattfinden. Wir aus der Krise herauskommen, wir beginnen gegen den Strom zu schwimmen und dadurch näher zur Quelle kommen. Das kostet Kraft, gegen den Strom schwimmen. Das kostet Kraft, gegen eingefahrene Raster anzugehen, aber man kommt, wenn man gegen den Strom schwimmt, näher zur Quelle. Es könnte also sein, dass wir in unserem Leben neue Prioritäten setzen. Es könnte sein, dass Sie wieder, wenn Sie neu, Jünger hat ja mit Disziplin zu tun, nicht die Seibel, wenn Sie neu hier Ordnung hineinbringen, das, was ich am Anfang sagte, tun, was Sie wissen. Wenn wir das machen, dass es in unserem Wachstumsprozess, in unserer geistlichen Profilierung unter dem Einfluss des Heiligen Geistes wieder einen Wachstumsschub gibt. Dass die Krise, in der wir jetzt sind, ein solcher Kulminationspunkt ist, ein Knotenpunkt. Und jetzt gibt es einen Schub und wir wachsen weiter. Noch ein kurzer Sprung, dass es Maria nicht um ihre Selbsterbauung ging. Nicht? Es kommen einem ja, wenn man diesen Text von da oder von da durchmemoriert, die unterschiedlichsten Gedanken in den Sinn. Nicht? Wenn man selbst ein Aktivist ist, könnte man ja als Alibi sagen, der ging es nur um ihre Selbsterbauung. Dann muss man sich wieder von einer anderen Seite vom Wort her korrigieren lassen. Es ging ihr wahrlich weder um Selbsterbauung noch um Selbstverwirklichung in einem frommen Gewand. Sie ist eine der Frauen, die in der größten Krise des Herrn Jesus Christus standhaft ist. Markus 15, Vers 40. Sie ist eine der Frauen, die am Kreuz in der größten Krise der Scheidung und Entscheidung präsent ist. Tapfer. Es könnte sein, dass vielleicht der eine oder andere unter uns hilfreich lernen kann, muss, soll, dass der Wert seiner Persönlichkeit nicht in seiner Verwertbarkeit begründet ist. Der Wert unserer Persönlichkeit ist nicht begründet in dem, was wir leisten. Der Wert unserer Persönlichkeit ist begründet im Angenommen und Geliebtsein durch Jesus, weil er uns sagen lässt, du bist wertgeachtet vor meinen Augen und ich habe dich lieb. Jesaja 43, 4 und 5. Geben wir also unser Wehren gegen diese göttliche Logik auf, damit wir nicht meinen, unsere menschliche Logik müsste hier dominieren. Ich habe diesen Satz von Helmut Hielige ja schon einmal formuliert, will ihn noch einmal sagen. Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll sind. Wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Das lässt aufatmen. Da ist Befreiung drin. Oder mein daraus entstandener Satz. Gott liebt uns nicht wegen dem, was wir leisten, sondern trotz unseres Versagens. Petrus, mit dem wir uns nun nicht mehr befassen in diesen Tagen, ein klassisches Beispiel. Nicht diese Geschichte, wo er gefragt wird, er wird nur danach gefragt, hast du mich lieb? Seelsorgerlich, liebevoll. Und er wird als Versager auf sein altes Arbeitsfeld zurückgeschickt. Mit der neuen Beauftragung, weil du mich lieb hast, weide meine Lämmer, führe meine Schafe. Zeig nun ganz neu, nicht mehr mit der großen Klappe, sondern zeige jetzt ganz neu, was Liebe, mit der du mich liebst, vermag. Ich bin bei dir. Weide meine sind nicht deine Schafe. Du bist nicht der Herr. Weide meine Schafe, bist mein Angestellter. Ich bin der Herr. Hab sie lieb, wie ich sie liebe. Nicht, das ist das neue Gebot, von dem der Herr Jesus spricht. Nicht dieses adaptierte alttestamentliche, sollst Gott lieben über alles deinen Nächsten wie dich selbst. Das neue Gebot aus dem Johannesevangelium ist das, ihr sollt lieben lernen, wie ich euch liebe. Ich frage nämlich nichts danach, habe ich was davon, wenn ich den Scherer liebe? Davon hat er überhaupt nichts. Der liebt zuerst. Lernt so lieben, nicht mit der Frage, was habe ich davon. Lernt lieben zuerst. Und das ist dieses. So schicke ich dich auf das alte Arbeitsfeld zurück. Mit meiner Liebe, deine Liebe reicht nicht. Mit meiner Liebe schicke ich dich zurück. Ich will schließen. Leopold Ziegler, der Überlinger Philosoph, hat schon zu Lebzeiten auf seinen Grabstein meißeln lassen, ich habe gehorcht. Ein herrlich doppeldeutiges Wort. Nicht, ich habe gehört auf Gott und ich war gehorsam. Ich habe gehorcht. Man kann darüber denken und sagen, jetzt da hat der Mund vielleicht vollgenommen oder was. Lass ich jetzt mal stehen, ich kenne den Mann nicht, kenne nur die Geschichte. Ich habe gehorcht. Ich habe auf Gott gehört und aus dem Hören heraus habe ich mich bemüht, gehorsam zu sein. Das wäre so etwas, was wir als Quintessenz aus dem von heute Morgen Gehörten mitnehmen können. So vielleicht ein Satz, der dann eine, um das wieder zu wiederholen, eine Inkubationszeit bei uns hat, der da hineinfällt in die Furchen, auch wenn anderes wieder drüber geschüttet wird, irgendwann dann wieder aufgeht. Wir wollen horchen, hören in der Stille, was Jesus sagt, das ist notwendig, um dann zu gehorchen, um dann hinzugehen, um das rauszukriegen, wann es Zeit ist zur Sammlung, wann es Zeit ist zur Sendung. Das wird uns helfen, aus mancher Identitätskrise wieder herauszufinden. Diese gesunde Spannung von Nehmen und Geben, von Hören, Horchen und Gehorchen, von andächtig und geschäftig. Ich wünsche, dass Sie darin von Herzen genauso wie ich nicht nur Lernende bleiben, sondern auch ein Stück Gewinn, Frucht daraus entsteht. Wir wollen Pause machen bis um 11 Uhr.